Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Hallo, ja, am besten gut. Und selbst?
Ja, muss. Ich sitze gerade an einem Artikel, aber die Worte wollen seit geraumer Zeit schon nicht mehr so aus den Fingern in die Tastatur fließen, wie ich das gerne hätte.
Wie, hast du Schreibblockade? Ja, das kenne ich. Es gibt doch immer so tausend Tricks und Kniffe, mit denen man sich das hier wieder da raus katapultieren kann und dann läuft wieder alles wie geschmiert, oder?
Ja, die kenne ich natürlich alle und die bringen wir unseren Studierenden bei, ja auch, ne, in der Einführung und im Absolvierendenseminar, also Geschichten, aber irgendwie zündet das im Moment trotzdem nicht.
Ah, ich kenne das. Ne? Man redet sich das doch mal selber ein, dass jetzt alles klappt. Aber dabei sollte man doch meinen, dass eigentlich alles ganz einfach und logisch ist. Ne? Wenn man die Literatur da mal wälzt, da gibt es ja einfach tausend Kochrezepte, die man befolgen kann. Weiß ich, hier die Imrad-Methode befolgen und schwupps, ist die Arbeit schon fertig geschrieben. Oder hier ein Einführungsseminar, wie du sagst, ganz klassisch, Bade et al., Neuauflage von 2024, kleine Schleichwerbung. Einmal reingeschaut, Gliederung der Arbeit kopiert, zack, steht das Ganze, ne?
Genau, das sollte man meinen, aber diesen Quatsch erzähle ich selbst in den Seminaren nicht. denn von der formalen Struktur bis zum geschriebenen Wort ist es ja auch irgendwie noch ein ganzes Stück.
Da sagst du was.
Ja, ja, aber du hast ja hier jetzt schon mit jeder Menge Fachvokabular hier um dich geworfen. Ich schlage vor, wir fangen mal mit was Grundsätzlichem an und fangen deswegen vorne an.
Einführungsseminar? Oder meinst du jetzt der Anfang? Wo wäre der denn jetzt genau?
Nee, Prüfungsordnung.
Ach was. Ich hätte gedacht, das Modulhandbuch, Prüfungsordnung, Modulhandbuch. Ja, ja, ganz vorne meinst du, okay. Ja, da steht doch recht viel sehr Anschauliches auch drin, finde ich, was man so in den einzelnen Modulen einfach machen muss. Und die Abschlussarbeit ist ja auch ein Modul, ne?
Ja, im Modulhandbuch steht das, aber das ist eben leider nicht so richtig rechtsverbindlich. Das lässt sich besser lesen als in Prüfungsordnung. Aber das, was du wissen musst, eigentlich wirklich wissen musst, das steht in der Prüfungsordnung. Und ja, Prüfungsordnung, die kann man auch nicht so ohne weiteres ändern, während man ins Modulhandbuch eigentlich reinschreiben kann, was man will, wenn man noch ein paar Studierende braucht. So als kleine Werbebroschüre, ne?
Also es ist nicht möglich, da einfach was zu ändern. Wenn ich mich recht erinnere, wirst du doch sogar fürs Ändern der Prüfungsordnung bezahlt als Studiengangskoordinator. Oder ich ja so gesehen auch.
Dann ja, quasi schon. Aber da darf man auch nicht machen, was man will. Also die Prüfungsordnungen gehen bei uns in der Fakultät alleine schon durch 4 Gremien und dann nochmal durch 2 Gremien vom Rektorat. Und wenn die alle nichts mehr zu meckern haben, dann wird die Prüfungsordnung in den amtlichen Mitteilungen veröffentlicht, sogar als rechtsverbindliches Dokument. Und dann wird sie auch erst rechtskräftig.
Ja, das muss ja dann wohl der steinige, berühmt-berüchtige Gremienweg sein, ne?
Ja, genau. Consilium ita, wie der Lateiner sagt.
Heieiei. Das denkst du dir gerade nur aus, oder?
Stimmt. aber das mit dem Gremienweg, das lernst du noch. Du hast ja auch gesagt, ne, Studiengangskoordinator, International Master of Environmental Science. Ich schlage vor, wir unterhalten uns in einem Jahr oder zwei nochmal drüber und dann gucken wir mal, ob das Schmerzensgeld wirklich ausreichend ist, das man dafür kriegt.
Ach, hör auf, ey. Die grauen Haare, ich glaube, das ist, naja.
Zurück zur PO.
Ja, danke.
Das justiziable Dokument, das alle studienrelevanten Dinge regelt.
Also, was da nicht drinsteht, das muss man auch nicht machen.
Richtig, oder besser andersrum, das, was drinsteht, musst du auch machen.
Und da steht dann auch was zur Abschlussarbeit demnach drin.
Selbstverständlich. Und bei uns in Köln zumindest gibt es sogar einen ganzen Paragraphen, der sich mit nichts anderem beschäftigt als der Abschlussarbeit, den Paragraphen 21. Und da ist einiges geregelt. Und im ersten Absatz steht dann auch direkt, warum man eigentlich so eine Arbeit schreiben muss. Also was ist der Zweck?
Oh, etwas mit Sinn und Sinnhaftigkeit. Was wäre denn dieser Zweck?
Ich zitiere: Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsleistung in Form einer selbstständig verfassten Arbeit, die zeigen soll, dass die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat dazu in der Lage ist, ein thematisch begrenztes Problem aus dem Gegenstandsbereich des Studiums mit erforderlichen Methoden in einem festgelegten Zeitraum wissenschaftlich zu bearbeiten und zu reflektieren. Zitat Ende.
Ich mag dein Komma atmen. Aber das klingt jetzt für mich so richtig nach so schönem Juristenkauderwelsch. Kannst du das mal übersetzen?
Ja. Du sollst ein Problem oder vielleicht besser eine Frage aus der Geografie in unserem Fall mit den notwendigen Methoden bearbeiten und dafür hast du eine bestimmte Zeit zur Verfügung und du sollst auch deine Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext einordnen, also reflektieren. Das Ganze sollst du selbstverständlich eigenständig machen. Ja, und das ist ja bei Prüfungen so, dass man dann eben nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat. Bei uns sind das 12 Wochen.
Du sollst nicht. Klingt so ein bisschen nach 10 Gebote. Aber okay, ist jetzt vielleicht nicht so überraschend. Dann sind wir doch ziemlich so dicht an dem dran, was wir eigentlich in den Seminaren auch vermitteln. Eine Arbeit besteht aus den inhaltlichen Komponenten, Einleitungen, konzeptioneller Rahmen, Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Fazit, oder?
Also schon, aber in der kurzen Auflistung, die du da gerade schön zitiert hast, aus unseren Seminaren, steht natürlich nicht drin, was jetzt in diese Kapitel rein soll. Fangen wir mal mit der Einleitung an. Eine Einleitung ist ja irgendwie eine kurze Darstellung der Relevanz des Themas, vielleicht sogar eine Forschungslücke, die man gefunden hat, und eine Forschungsfrage.
Ja, Forschungsfrage ist auf jeden Fall gut und schön. Ne? Da sieht man, dass du gerne mit deinem Forschung qualitativ unterwegs bist. Aber sollte nicht auch sowas wie so eine Hypothese drinstehen? Also zumindest, wenn man quantitativ arbeitet?
Nein.
Wie nein? Wohl?
Gemach. Zu den Unterschieden zwischen qualitativer und quantitativer Forschung oder von mir aus auch zwischen Sozialforschung und Naturwissenschaften oder physischer Geografie und Humangeografie, um mal beim Thema zu bleiben, da kommen wir gleich noch zu, wo auch so eine Hypothese auftauchen soll. Aber mit dem genannten Aufbau.
Einleitung, konzeptioneller Rahmen, Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Fazit.
Nee, richtig, kommt man schon sehr weit und in der Einleitung braucht man auch noch keine Hypothese.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, Einleitung erstmal abgehakt, Hypothese später. Konzeptioneller Rahmen, gerne auch Stand der Forschung oder Theorie genannt. Da arbeitest du dich quasi an der Literatur ab. Ne? Was gibt es zu dem Thema, zu dem ich schreibe? Mhm. Welche Begrifflichkeiten muss ich klären?
Definitionen.
Genau. Kleiner Hinweis und Tipp, nicht nur Definitionen auflisten, sondern auch immer schön sagen, warum man die eigentlich braucht. Warum definiere ich bestimmte Dinge?
So ist es ja.
Ja, und wenn es dann unterschiedliche Definitionen gibt, auch die immer nehmen. Und besonders dann, wenn ich mich für eine dieser Definitionen entscheide. Ne? Das gilt zum Beispiel auch für unterschiedliche Forschungsmeinungen, wobei in der Forschung gibt es ja gar keine Meinung.
Ne? Wir sind ja bei euch in der Sozialgeografie, ne? So viel Definitionen und guck mich nicht so an, Entschuldigung. Wenn ich also zurück physische Geografie als den vom Menschen gemachten Klimawandel leugnen sollte, dann sollte ich zumindest auch schreiben, dass es einige andere Meinungen gibt, meinst du?
Ja, und findest du ja bestimmt auch ein paar dann, wenn du so durch die Literatur gehst. Deshalb wird das Kapitel eben auch Stand der Forschung genannt, ne? Weil man die notwendige Breite des Themas da irgendwie offenlegt. Mhm. Und dazu gehört eben auch, dass man Meinungen sagt, die man vielleicht nicht vertritt oder sagt zumindest, dass es sie gibt. Man muss das auch nicht in aller Breite tun, also man muss es nicht komplett abdenken, aber so die Hauptargumente der aktuellen Forschung, wichtig, sollten da schon irgendwie dargestellt werden. Und daraus kannst du dann eine Hypothese ableiten, wenn du denn hypothesengeleitet arbeiten möchtest. Ne? Eine Hypothese ist ja immer gut begründet und das macht man ja aus der Literatur aus.
Ja, gut. Und dann sollte es dann weitergehen zu den Methoden, richtig?
Genau. Ne? Haben wir gerade gelernt in der Definition, Anwendung einer Methode auf ein Problem. Du beschreibst deine Methoden, vorzugsweise die der Datenerhebung und der Datenanalyse, wenn du deine Datenerhebung machst. Wenn du an einem Beispiel arbeitest, kann man das auch noch irgendwie so in dem Kapitel unterbringen. Warum habe ich jetzt dieses Fallbeispiel ausgewählt oder nicht? Ich kann begründen, warum ich einen bestimmten Untersuchungsraum genommen habe, zum Beispiel in der Geografie. Wir sind ja immer räumlich unterwegs. Ne? Genau, ja, das macht man.
Und wenn man das schön gemacht hat, dann komme ich zu den Ergebnissen und danach zur Diskussion.
Genau, klassischerweise getrennt. Mhm. Erst Ergebnisse, dann ordnest du diese Ergebnisse ein.
Du sagst jetzt klassischerweise, das macht ihr dann manchmal auch anders oder es geht auch anders?
Wir.
Ja, nee, da akzeptiere ich natürlich, ne? Also in meiner Funktion als hier Studienkoordinator, wir arbeiten ja mit Lehrenden von 5 Fakultäten. Ich habe gelernt, es läuft nicht immer nur alles genau richtig, wie wir das für richtig halten, sondern da gibt es auch gibt es unterschiedliche Ansätze.
Ja, es gibt da durchaus Fachunterschiede, ne? Deswegen sollte man auch immer mal den Betreuer oder die Betreuerin fragen, wie die es denn gerne hätte. So ist Aber es ist ja. Schon so, in der Humangeografie, wir sind ja auch gerne sozialwissenschaftlich unterwegs, gibt es auch manchmal so ein Empirie-Kapitel oder das Ergebniskapitel und das Diskussionskapitel, das wird dann quasi zusammengezogen. Das heißt, man stellt nicht erst ellenlange Auflistung von Ergebnissen da, ne, zu jeder Fragebogen, Frage erstmal noch ein kleines Tortendiagramm am besten. Und dann diskutiert man das, sondern man ordnet die Ergebnisse direkt schon in den Stand der Forschung ein. Ich persönlich finde ja, das liest sich besser. Aber
ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, es ist sauberer, das zu trennen, aber es gibt wenige Dinge, die langweiliger zu lesen sind als Ergebnisartikel. Ich habe das und das gemessen und das und das und das und das. Und dann kommt erst Seiten später die Diskussion. Und da braucht man dann auch wieder die Literatur halt für. Ne?
Genau, dafür braucht man dann auch wieder Literatur. Und im Prinzip stellt man dann Bezüge zum konzeptionellen Rahmen her. Das heißt, Diskussion und konzeptioneller Rahmen, beziehungsweise Stand der Forschung, je nachdem, wie man das betiteln möchte, gehören nämlich zusammen.
Mm, verstehe. Das heißt, ich nehme auch noch aus der Literatur und aus dem Stand der Forschung Sachen dazu, um meine Ergebnisse zu referenzieren, zu vergleichen, in Kontext zu setzen und so weiter.
Ja, mancher sagt so, mancher sagt so. Ne? Ich hatte hier schon die Diskussion, dass jemand gesagt hat, es darf nur im Stand der Forschung Literatur auftauchen. Und diese Literatur muss ich dann auch in der Ergebnispräsentation oder zur Referenzierung der Ergebnisse benutzen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich sollte man den konzeptionellen Rahmen vorne gut darstellen und den Analyserahmen, den Stand der Forschung. Trotzdem kann es ja sein, dass bei meinen Forschungen irgendwas rauskommt, womit ich nicht gerechnet habe und dann brauche ich eben doch noch neue Literatur.
Ja, das sollte auch so sein, finde ich, oder?
Im Prinzip sollte man ja was Neues rauskriegen, denn man will ja hinterher irgendwie doch schlauer sein als vorher. Und dann brauchst du eben noch die weitere Literatur. Es ist also nicht verboten, im Diskussionsteil dann noch weitere Literatur hinzuzuziehen.
Okay, finde ich gut. So, und zum Schluss im Fazit beantworte ich quasi nochmal so meine Forschungsfrage. Ne? Das klingt so, als greife ich jetzt nochmal die Einleitung im Fazit auf und schließe das Ganze, dass das so, ja,
genau,
Einleitung im Fazit umschließen, so den Hauptteil.
Genau, wenn man vorne eine Forschungsfrage hat, dann sollte man die irgendwie im Fazit beantworten. Da muss man jetzt nicht nochmal die komplette Diskussion wiederholen. Man kann ja davon ausgehen, dass der interessierte Leser das vorher dann alles schon gelesen hat. Warum ich zu den entsprechenden Ergebnissen und zur entsprechenden Antwort komme. Aber letztlich bilden Einleitung und Fazit eine Klammer der Arbeit. Vorne Frage, hinten Antwort, wenn man so will.
Ja, okay. Eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe, das klingt jetzt alles plausibel. Jetzt gibt es aber auch noch diese, wie ich eben so sagte, diese schöne IMRAD-Methode. Mhm. IMRAD steht ja für Introduction, Method, Results and Discussion. Da habe ich jetzt ja so gesehen nur 4 Kapitel und es fehlt nochmal so eine Conclusions oder sowas, ne?
Ja, stimmt schon. Die IMRAD-Methode oder Struktur, ich finde es eigentlich gar nicht so eine Methode, ne? Ist eher so eine Struktur.
Ja, trifft es besser vielleicht.
Die
ja.
finden wir heute tatsächlich in vielen wissenschaftlichen Papern. Also die sind nach dieser Methode geschrieben. Vor allen Dingen in den Naturwissenschaften. In manchen Journals wird das sogar mittlerweile gefordert. Ich weiß, dass ein Kollege sich hier sehr schwer getan hat. Das war ein sozialwissenschaftliches Journal. Und er sollte auf einmal die IMRAD-Methode benutzen. Im Vergleich zu dem, was ich vorher beschrieben habe, fehlen da scheinbar konzeptioneller Rahmen und Fazit.
So sieht es aus, ja.
Stimmt aber gar nicht, weil letztlich ist das nur anders verteilt. Also die Gewichtung ist eine andere. Ich habe beim IMRAD-Verfahren relativ lange Einleitung und die schließt quasi schon sowas wie den Stand der Forschung mit ein.
Ja.
Und deswegen ist die Einleitung länger, nicht so lang, wie das in sozialwissenschaftlichen Bereichen ist, dann mit Einleitung und konzeptionellem Rahmen oder Stand der Forschung. Aber letztlich wird dann, weil das ja naturwissenschaftlich ist, werden dann da oft auch Hypothesen daraus abgeleitet. Dann folgt knapp die Methode und auch eher knapp eine Ergebnisbeschreibung und dann wird die Diskussion quasi wieder ausführlicher. Das wird gerne mit so einem Stundenglas verglichen.
Du meinst so eine Eieruhr?
Ja, genau. Oben breit, Einleitung, dann wird es schmaler zur Methode und den Ergebnissen und die Diskussion ist dann wieder breit, in dem Sinne breit umfangreich. Und wenn man genau hinschaut, dann gibt es auch Abbildungen, wo da noch so eine Conclusion darunter steht unter der Diskussion, was ja eigentlich nichts anderes ist als ein Fazit. Ne?
Also das ist dann auch natürlich wieder eher naturwissenschaftlich.
Genau. Und viele Sozialwissenschaftler tun sich damit tatsächlich schwer, weil die gerne am Anfang etwas mehr ausholen. ich erinnere mich da gerne an die Pädagogik, die erstmal noch 20 Seiten zur Pädagogik und ich habe ja Sport studiert, ne, dann nochmal 30 Seiten zur besonderen Bedeutung der Sportpädagogik geschrieben haben. Das war übrigens in allen Büchern gleich, musste man nur einmal lesen. Also da holt man eher ein bisschen weiter aus. Aber letztlich ist der Ansatz doch das gleiche. Also ich finde die gleiche Struktur finde ich da wieder. Das ist nur eine andere Fachkultur.
Ja, also Ich glaube auch, das ist schon vergleichbar. Ich finde manchmal auch so Einleitung plus theoretischer Hintergrund oder sowas so ein bisschen repetitiv und sehr weit ausladend. Aber im Prinzip, ob man das jetzt aufspaltet oder nicht, läuft es ja alles so. Letztlich haben wir so gesehen immer eine Einleitung, Stand der Forschung dann entweder separat oder damit drin. Die Methoden, ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ergebnisse, darum geht es ja auch. Und die Diskussion und ein Fazit. Also wenn ich mir das so ansehe, das klingt eigentlich bei allen empirischen Arbeiten mit eigener Datenerhebung relativ gleich. Aber was mache ich denn? Ne? Wir lesen ja auch immer wieder Bachelor- und Masterarbeiten als Erst- und Zweitgutachter, die jetzt rein literaturbasiert sind.
Du kannst einem echt den Tag versauen.
Sorry, warum das denn jetzt? Also es ist doch häufig so, ne? Also, häufig, also ab und zu, dass man so Literaturarbeiten kriegt.
Ja, und das ist nicht selten ein Streitpunkt bei der Bewertung. Mhm. Es gibt nämlich die sagen, man braucht kein Methodenkapitel, wenn man rein argumentativ arbeitet.
Lass mich raten. Wenn du das so sagst, dann siehst du das etwas anders.
Alleine schon vor dem Hintergrund der Prüfungsordnung sehe ich das anders, denn da steht drin, man muss eine Methode anwenden. Als kleiner Paragraphenreiter, ne? Änderung von so Prüfungsordnung, nämlich, fühle ich mich da tatsächlich auf der sicheren Seite. Denn naja, wenn man jetzt in das Buch von Bade Gertel Schlottmann schaut, das wir auch immer gerne empfehlen, dann steht da auch nicht zwingend was von Methodenkapitel. Also ich habe das jetzt im Vorfeld dieser Folge tatsächlich mal sehr ausführlich betrachtet und gegoogelt und geguckt, was da so für Empfehlungen kommen. Es gibt fast immer die Empfehlung, ein Methodenkapitel zu machen, aber letztlich Bade Gertel Schlottmann schreiben nur, du brauchst eine Einleitung, Hauptteil und Schluss.
Ja, toll. Das klingt quasi nach so einem Aufsatz 8. Klasse, ne? Einleitung, Hauptteil, Schluss.
Mhm. Im Prinzip schon, wobei sie nennen das Themenkomplex aus Einleitung, Hauptteil und Schluss und sie differenzieren das auch noch ein bisschen auf.
Aha,
Einleitung, so wie wir das besprochen haben. Mit Blick auf die Einleitung schreiben sie da zum Beispiel, dass man da eine Einordnung in den Hintergrund machen soll und Forschungslücke, öffentliche Diskussion, aktuelle Aufhänger, solche Geschichten. Im Hauptteil wird es aber dann schon eher so weniger konkret. Da geht es um Klärung grundlegender Begriffe, wäre ja im Prinzip noch der konzeptionelle Rahmen. Konkretisierung der Fragestellung, Formulierung von Thesen, das geht ja so ein bisschen in Richtung Hypothesen, ne? Und Diskussion der Thesen. Und dann fragt man sich ja, gut, wo sind jetzt Ergebnisse und Diskussionen? Ne? Wobei unterschiedliche Positionen, Daten und Ergebnisse herangezogen werden sollen. Ja, irgendwie so. Na, kommen wir dann da auch ohne, also so ganz ohne Methode, finde ich schwierig. Und im Schlusskapitel beantworten sie dann die Forschungsfrage, aber
Ja, auch das klingt jetzt echt wieder schon ziemlich ähnlich wie das, was wir hatten, ne? Nur halt, dass so ein Methodenkapitel fehlt.
Genau. Und von der grundsätzlichen Struktur finde ich das auch okay, aber ich würde sagen, ist ein bisschen zumindest diskussionswürdig. Wir sind ja hier in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und irgendwie gehen wir doch davon aus, dass viele von unseren Studierenden empirisch arbeiten. Aber eine literaturbasierte Arbeit, da kann man auch Methoden nutzen, weil ich ja doch irgendwie, selbst wenn ich mit Literatur arbeite, irgendwie doch Daten habe und die auswerten, auch wenn es vielleicht Literatur ist.
Und wie erhebe ich jetzt da Daten? Hast du so ein Beispiel? Also ich glaube, ich ahne, worauf du hinaus möchtest, aber noch so ein bisschen abstrakt, finde ich.
Ja, die Argumente, die ich habe, die müssen ja irgendwo herkommen, ne? Und die kommen dann aus Texten. Aber ich muss ja zumindest mal erklären, warum ich bestimmte Texte analysiere. Ne? Also wenn ich jetzt Fallstudien habe, vergleiche ich die miteinander? Warum habe ich genau die ausgewählt? Das muss ich irgendwie begründen. Und das ist im Prinzip bei der Auswahl von Texten, wenn ich rein jetzt ganz abgehoben, nur was theoretisch-konzeptionelles schreibe, dann finde ich, gehört das auch dazu. Und ich kann ja sowas auch analysieren, zum Beispiel mit einer Inhaltsanalyse, mit einer Diskursanalyse. Also es gibt die Methoden, die man da benutzen kann, also sowohl zur Analyse als auch zur Erhebung. Und wenn wir uns da jetzt mal an die Folge zum wissenschaftlichen Arbeiten erinnern, dann gab es ja da den Punkt intersubjektive Überprüfbarkeit.
Ja.
Und das geht nur mit...
Ich erinnere mich, das war doch hier, andere Wissenschaftler sollen meine Ergebnisse überprüfen können. Und deshalb muss meine Arbeit transparent und gut dokumentiert sein, ne? Wenn ich das noch so ganz
dunkel... Genau, und dafür brauche ich auch eine Methode der Literaturauswahl zum Beispiel.
Ah, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Wie heißt denn nochmal hier die eine? Was gibt's denn nochmal die?
Ich will mal sagen, Edelstein oder so, aber es ist Prisma.
Ja, das klingt nach Optik und Physik, aber
genau. Nicht ganz. Prisma steht für Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis.
Wow, Und das am Ende der Folge, wobei das einfach sagt, Systematic Literature Review, right?
Ja, oder Vergleich von Meta-Analysen, ne? Also ein Vergleich, eine Analyse mit Metadaten. Das klingt ziemlich kompliziert, ist es aber gar nicht. Letztlich ist es ein Leitfaden zur systematischen Literaturrecherche und auch zu deren Auswertung.
Mhm.
Das Ganze soll eben das alles transparent und nachvollziehbar machen. Wenn man so einen Review-Artikel schreibt zum Beispiel oder auch in seiner Abschlussarbeit ein Review, ein Literature Review, wie das Neudeutsch heißt, oder eben Meta-Analysen macht. Insgesamt hat dieser Leitfaden 27 Punkte. Das machen wir jetzt nicht alles, ne? Aber das Ziel ist, die Beschreibung von Zielen, Kriterien der Studienauswahl, der Datenquellen, der Analyseverfahren. Letztlich soll diese PRISPA-Methode meine Untersuchung nachvollziehbar machen, wiederholbar machen. Ja, ich schlage vor, wir verlinken das einfach mal in den Shownotes und da könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Folge zu machen.
Ja, das scheint mir sinnvoll, ne? Man hört es auch jetzt langsam ziemlich voll mit dieser ganzen Metaebene hier.
Ja, mir ist noch eine Sache wichtig. Das ist der folgende Punkt. Manche versuchen sich ja vor einer empirischen Arbeit so zu drücken, weil das irgendwie anstrengend klingt. Und man kann vom Schreibtisch arbeiten, wenn man nicht empirisch arbeitet, sondern literaturbasiert. Man steht nicht im Regen. Aber so richtig viel leichter ist das aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Zum einen muss man für die Literaturarbeit das Vorgehen dokumentieren, transparent machen. Zum anderen ist es auch nicht unbedingt leichter, wirklich schlüssig zu argumentieren und eine Forschungsfrage nur auf Grundlage von anderer Literatur zu beantworten oder die Antwort herauszuarbeiten. Dafür muss man verdammt viel lesen. Man muss verdammt viel analysieren und man muss auch verdammt viel im Kopf haben, weil das nämlich schon eine echt große intellektuelle Leistung ist tatsächlich. Von daher glaube ich, dass gute literaturbasierte Arbeiten tatsächlich vielleicht sogar schwerer zu schreiben sind als empirische Arbeiten, wo ich eben mit diesem Kochrezept, über das wir schon gesprochen haben, operieren kann.
Ja, ich glaube, empirisch macht immer mehr Spaß, aber schön, dass du jetzt mit so einem erhobenen Zeigefinger am Schluss hier nochmal kommst, ne?
Oh, Trojakeim, ne?
Ja.
Ich wollte einfach nur zeigen, dass eine Literaturarbeit auch nicht leicht sein muss.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen. Ne? Wenn ich mir zu meiner Abschlussarbeit das Kapitel Einleitung, Hauptteil, Schluss auf den Zettel schreibe und das Ganze noch um die Kapitel Einleitung, methodischer Methodenrahmen, Ergebnisse, Diskussion, Fazit unterteile, dann bin ich schon mal so ganz grob auf dem richtigen Weg, oder?
Ja, aber?
Nee, die Feinheiten lassen wir jetzt mal raus.
Ist gut.
Literaturarbeiten gibt es doch auch häufiger, vor allem in der Humangeografie, oder?
Ich weiß nicht, vielleicht können die physischen Geografen das nicht. Die wollen lieber raus oder kriegen die intellektuelle Flughöhe nicht hin. Das kann ja auch sein.
Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir gerne raus wollen, ne? Und in der richtigen Welt machen. Ne? Du weißt schon, so Human-GeografInnen im Gelände, ne? Das, woran erkennt man die?
An der allumfassenden Aura.
Nee, eher am Regenschirm und
sagt der physisch-geografische Bahnfahrer zum human-geografischen Allwetterradler. Aber gut. Ja.
Einigen wir uns auf ein Unentschieden.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.